Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Bastian Brandau. Herzlich willkommen. Fast 10 Stunden haben die Beratungen von Bund und Ländern gestern gedauert. Erst kurz vor Mitternacht trat Bundeskanzlerin Angela Merkel vor die Presse.
Es sollen Schritte der Öffnung sein und gleichzeitig Schritte, die uns in der Pandemie nicht zurückwerfen dürfen.
Obwohl die Zahlen zuletzt wieder stiegen, zahlreiche Lockerungen sind jetzt für die kommenden Wochen vorgesehen in den Corona-Schutzmaßnahmen und den von Kanzlerin und Ministerpräsidenten erst vor wenigen Wochen festgelegten Inzidenzwert 35 strich das Gremium einfach. Kritik an den Entscheidungen kommt etwa von den Grünen. Ihr Vorsitzender Robert Habeck sagte am Morgen im Deutschlandfunk.
Es wird auf Hoffnung gesetzt, das ist aber keine Strategie, bei allem Respekt für die Bundeskanzlerin. Man muss mehr erwarten. Wir sind im Beginn einer dritten Welle und reden über Öffnung, statt über Impfen, über Testen, über Nachvollziehbarkeit zu reden. Im Grunde macht die Politik ihre Hausaufgaben im Moment nicht und lässt die Menschen allein.
Wir fassen die Reaktionen auf die Ergebnisse zusammen, die in den Ländern, auch das ist jetzt schon absehbar, sehr unterschiedlich umgesetzt werden. Die STIKO, die Ständige Impfkommission, hat den AstraZeneca-Impfstoff jetzt auch in Deutschland für Menschen über 65 zugelassen. Der Impfstoff, um den es vor einigen Wochen einen heftigen Streit gab zwischen der EU und dem Hersteller. Nun hat die EU erstmals die Ausfuhr von AstraZeneca-Impfdosen blockiert. Im Bundestag verliert ein weiterer Unionsabgeordneter seine parlamentarische Immunität wegen Korruptionsvorwürfen und in Myanmar eskaliert die Gewalt der Militärjunta gegen die Demonstrierenden. Und im Hintergrund ab 18.40 Uhr blicken wir 75 Jahre zurück. Damals übergaben die Alliierten die Entnazifizierung in deutsche Hände. Einen Stufenplan zum Ausstieg wollte man vorlegen, so war der Plan vor dem gestrigen Bund-Länder-Treffen. Seit November befindet sich Deutschland in einem sogenannten Lockdown, der wurde und wird regional sehr unterschiedlich gehandhabt. Wirklich deutlich unter die 50 ist die Inzidenz aber nur in wenigen einzelnen Kreisen gesunken. Zuletzt stiegen die Zahlen, auch weil Mutanten sich ausbreiten. Und die Zahl 35, unter der gelockert werden sollte, schien den Ministerpräsidenten und Präsidenten auf einmal unerreichbar. Sie entschieden daher, diese Grenze einfach zu streichen. Eine größere Rolle bei der Pandemiebekämpfung sollen jetzt Schnelltests spielen. Jede und jeder soll sich künftig einmal pro Woche auf Steuerkosten testen lassen können. Die Reaktion auf die gestrige Entscheidung fasst aus Berlin an Katrin Büsker zusammen.
Eine stufenweise Lockerungsperspektive, die gibt es seit gestern Abend und Malu Dreyer, SPD-Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, fasst sie so zusammen.
Mit Testen und Impfen behutsame Schritte aus dem Shutdown.
Doch einer aus der Bund-Länder-Runde hat Zweifel. Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer.
Ich glaube, Deutschland geht zu schnell und auch zu weit in der Öffnung.
Laut Beschluss von Bund und Ländern soll es schon ab Montag weniger Kontaktbeschränkungen geben. Je nach regionalem Inzidenzwert wird gelockert. Bleiben die Werte dann 2 Wochen lang stabil, kommt der nächste Öffnungsschritt für weitere Bereiche des Lebens. Entscheidende Kennzahlen sind hierbei die Inzidenzwerte von 50 und 100. Ursprünglich war für die untere Öffnungsschwelle die Inzidenzzahl 35 im Gespräch. Dass dieser Wert gekippt wurde, ärgert Janine Wissler, Co-Vorsitzende der Linken.
Die Inzidenzwerte dürfen nicht nach Interessenslage angepasst werden. Und dass der Inzidenzwert 35 einfach zur Seite geschoben wurde, weil es opportun erschien, das halten wir für einen großen Fehler.
Wissler bezeichnet die Beschlüsse als verantwortungslos. Die Pandemie sei nicht unter Kontrolle. Tests und Impfungen sollen Kontrolle schaffen. Doch genau das überzeugt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer in der beschlossenen Form eben nicht. Die Idee von Bund und Ländern ist, Schnelltests auszuweiten. Einmal pro Woche können sich alle Bürgerinnen und Bürger in zugelassenen Stellen testen lassen und bekommen eine Bescheinigung, die dann tagesaktuell Freiheiten ermöglichen kann. Nur, die Tests sind freiwillig. Im Kabinett in Dresden herrscht Einigkeit, dass das nicht ausreicht, so Kretschmer.
Aber wir haben, und das erfreut mich sehr, ein gemeinsames Verständnis, dass Tests ein Stück weit verbindlich sein müssen, weil sie ansonsten auch nicht die Wirkung entfalten können.
Weitere inzidenzwertabhängige Schulöffnungen ab 15. März werden deshalb in Sachsen an verbindliche Tests gekoppelt. Auch andere Bundesländer haben Öffnungen angekündigt, aber ohne Testpflicht. Der Bund-Länder-Beschluss hatte gestern explizit keine Leitlinien für Schulöffnungen vorgelegt, die Länder aber zu ausgeweiteten Schnellteststrategien verpflichtet. Inwieweit Schnelltests überhaupt so kurzfristig eingesetzt werden können, das muss sich noch zeigen. Die Bundeskanzlerin betonte gestern, es gebe genug. FDP-Chef Christian Lindner zweifelt das heute Morgen im Deutschlandfunk an.
Dass sich jetzt das Problem bei der Bestellung von Masken, bei der Beschaffung von Impfstoffen zu wiederholen scheint, bei den Schnell- und den Selbsttests. Das ist ein grobes Versagen der Bundesregierung.
Lindner betont außerdem, dass die Öffnungen nicht ambitioniert genug seien. Sorgen macht sich auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Sie kritisiert, dass der Bund nicht genug Selbsttests vorrätig habe. Ab dem Wochenende sollen diese im freien Handel angeboten werden. Die praktische Umsetzung von Schnelltests für alle zu Montag macht auch dem Apotheker Jan Baas aus Essen Sorgen. Dafür fehlten die Rahmenbedingungen, sagte er im Deutschlandfunk.
Ich sag mal jetzt so übers Bein gebrochen, Donnerstag zu sagen, ab Montag gibt's Tests. Aber es ist in keinster Weise geklärt, wer das Ganze bezahlt, wo das abgerechnet wird. Das ist meiner Meinung nach fast unmöglich.
Der zweite wichtige Baustein für Lockerungen, mehr Impfungen. Das Tempo soll forciert werden, etwa durch erweiterte Abstände zwischen Impfdosen und die perspektivische Einbindung von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. Die Ständige Impfkommission empfiehlt außerdem seit heute den AstraZeneca-Impfstoff auch für Menschen ab 65 Jahren. Basis dafür seien neue Studiendaten, die auch bei dieser Personengruppe eine hohe Wirksamkeit belegen. Die Impfverordnung muss nun entsprechend angepasst werden.
Der Bericht aus Berlin von Ann-Kathrin Büsker. Der AstraZeneca-Impfstoff kann also bald auch an die besonders vulnerablen über 65-Jährigen verimpft werden. Um den Impfstoff hatte es im Januar heftigen Streit gegeben zwischen der EU-Kommission und dem britisch-schwedischen Pharmakonzern um die Liefermengen, weil AstraZeneca weniger lieferte als vertraglich festgeschrieben und gleichzeitig weltweit exportiert. Die EU hatte Ende Januar Exportkontrollen eingeführt. Jetzt hat erstmals ein EU-Staat die Ausfuhr von AstraZeneca-Impfstoff blockiert. Aus Brüssel berichtet Peter Kapern.
250.000 Impfstoffdosen wollte AstraZeneca aus Italien exportieren, und zwar nach Australien. Die Genehmigung zur Ausfuhr hatte der schwedisch-britische Pharmakonzern bei den italienischen Behörden gestellt. Und die untersagten nun den Export. Es ist das erste Exportverbot, seit die Europäische Union Ende Januar den sogenannten Export-Transparenzmechanismus eingeführt hat. Der bedeutet, dass jedes Unternehmen, das Corona-Impfstoffe aus der EU ausführen will, dafür eine Erlaubnis beantragen muss. Gleichzeitig muss das Unternehmen nachweisen, wie viele Impfstoffe es in den 3 Monaten vor der Einführung des Mechanismus bereits exportiert hat. Dieser Kontrollmechanismus war als Reaktion auf einen beispiellosen Streit mit dem Pharmahersteller AstraZeneca gestartet worden. Der Konzern hatte im Januar kurzfristig seine im mit der EU geschlossenen Vertrag zugesagten Liefermengen für Impfstoffe drastisch reduziert. Von 90 Millionen Dosen für das erste Quartal auf 31 Millionen Dosen. Später besserte AstraZeneca auf 40 Millionen Dosen nach, blieb damit aber weiterhin hinter den ursprünglichen Zusagen zurück. Und bis zum heutigen Tag hat AstraZeneca nicht verbindlich zugesichert, die für das zweite Quartal vereinbarten 180 Millionen Impfstoffdosen auch wirklich zu liefern. Und genau deshalb unterstützt der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese das jetzt von der italienischen Regierung verhängte Exportverbot.
AstraZeneca erfüllt nicht seine Verpflichtungen gegenüber den europäischen Bürgern und will gleichzeitig exportieren. Es ist gut, dass Italien das verhindert hat.
Die italienische Regierung hat die EU-Kommission über das Importverbot in Kenntnis gesetzt. Die Brüsseler Behörde hätte die Entscheidung Roms kippen und die Ausfuhr der Impfstoffe genehmigen können, doch das hat sie nicht getan. Beim EU-Gipfel in der vergangenen Woche hatten die Staats- und Regierungschefs lange über das Für und Wider von Exportverboten diskutiert. Eine Gruppe von Ländern hatte unter dem Druck der schleppend anlaufenden Impfkampagne in Europa darauf gedrängt, Pharmaunternehmen, die ihre Verpflichtungen gegenüber der EU nicht einhalten, den Export von Impfstoffen zu untersagen. Insbesondere der neue italienische Ministerpräsident Mario Draghi hatte bei den Beratungen gefordert, vom äußersten Mittel, das der Transparenzmechanismus bietet, auch Gebrauch zu machen. Andere Regierungen sind da allerdings skeptischer. Und Kritik gibt es auch im Europaparlament. Der SPD-Abgeordnete Timo Wölken.
Die Europäische Kommission hat mit dem Export-Transparenzmechanismus die Büchse der Pandora geöffnet. Und das führt zu einem internationalen Kampf um Impfstoff. Andere Länder könnten sich motiviert fühlen, jetzt auch Exportverbote zu verhängen.
Als AstraZeneca im Januar seine Lieferzusagen an die EU kassierte und mit Produktionsproblemen begründete, war die EU-Kommission besonders erbost, weil gleichzeitig Großbritannien keinerlei Abstriche an seinen Impfstofflieferungen von AstraZeneca hinnehmen musste. Mittlerweile verfügt die EU-Kommission nach Deutschlandfunk-Informationen über valide Hinweise darauf, dass große Mengen der im Vereinigten Königreich genutzten AstraZeneca-Impfstoffe in der EU produziert und dann auf die Insel exportiert worden sind. obwohl das Unternehmen dort auch Impfstoffe herstellt. Und deshalb stellt auch Jutta Paulus, die Gesundheitsexpertin der Grünen Europafraktion, den Antrag zum Export nach Australien in Frage.
Dass ein Commonwealth-Land aus europäischer Produktion beliefert wird und nicht aus britischer, finde ich eine sehr merkwürdige Konstellation, weil AstraZeneca ja sehr genau weiß, dass seine Lieferverpflichtungen gegenüber der EU noch immer nicht erfüllt werden.
Besser als Exporte zu verbieten, wäre es allerdings, so Jutta Paulus, die Impfstoffpatente freizugeben, damit sie überall auf der Welt produziert werden können.
Die EU blockiert erstmals den Export von AstraZeneca-Impfstoff, der Bericht aus Brüssel von Peter Kapern. Verordnungen, sie regeln derzeit in der Pandemie vieles, etwa wenn jetzt wieder die Impfverordnung geändert wird. Und auch die Bund-Länder-Beschlüsse gestern, sie werden in der Regel durch Verordnung in den Ländern umgesetzt. Dafür ist der Bundestag einen Schritt zurückgetreten und hat im vergangenen Frühjahr die epidemische Lage beschlossen, im November verlängert. Derzeit läuft diese Verlängerung bis Ende des Monats März. Nun musste der Bundestag also über eine weitere Verlängerung entscheiden. Die Debatte und die Entscheidung hat für uns Gudula Geuter beobachtet.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verband im Bundestag die Verteidigung der gestrigen Bund-Länder-Beschlüsse mit dem Appell an die Abgeordneten, das heute diskutierte Gesetz zu verabschieden, und blieb dabei sehr allgemein.
Alles spricht dafür, dass das letzte Frühjahr in dieser Pandemie wird. Umsicht, Testen, Impfen machen das möglich. Dafür legt dieses Gesetz die Grundlage und daher bitte ich um Ihre Zustimmung.
Die einschränkenden Maßnahmen, die Bund und Länder immer wieder vereinbaren und die Bundesländer in eigener Verantwortung umsetzen, beruhen letztlich auf dem Infektionsschutzgesetz. Das setzt den Rahmen. Schon im vergangenen November hatte es der Bundestag präziser gefasst. Jetzt hatte sich in der Regierungskoalition vor allem die SPD dafür eingesetzt, noch einmal nachzulegen. Damit behalte der Bundestag die Kontrolle, betonte Hilde Mattheis.
Uns geht es heute darum, parlamentarische Demokratie zu festigen.
Schon bisher sieht das Gesetz eine Abstufung von Corona-Schutzmaßnahmen vor, bisher orientiert an den Inzidenzwerten 50 und 35. Dem SPD-Rechtspolitiker Johannes Fechner ist das zu starr. Nicht jeder Gesundheitsschutz rechtfertige so weitgehende Grundrechtseinschränkungen, sondern nur Gravierendes wie der Schutz des Gesundheitssystems vor dem Kollaps.
Und genau aus diesen Gründen war es uns als SPD so wichtig, dass wir im Infektionsschutzgesetz eine klare Regelung haben, dass nicht nur einzig und allein der Inzidenzwert, sondern auch die Auslastung des Gesundheitswesens, der R-Wert oder die Impfquote berücksichtigt werden müssen, und zwar zwingend von den Ländern.
Der Opposition ist das allerdings immer noch viel zu allgemein. So lobt die FDP, dass nun genauere Impfziele normiert werden. Der Bundestag müsse aber viel konkreter werden, befand Christine Aschenberg-Dugnus.
Eine Impfpriorisierung, die ja im Moment leider noch aufgrund der beschränkten Verfügbarkeit sein muss, diese muss gesetzlich normiert sein. Alles andere ist verfassungswidrig.
Der Bundestag selbst müsse einen Stufenplan für Einschränkungen vorlegen, forderten die Grünen und forderte Susanne Ferschel von der Linkspartei.
Die Fragen, ob man seinem Beruf nachgehen kann, ob es Ausgangssperren gibt, ob Schulen und Kitas geschlossen sind, das sind doch wohl wesentliche Entscheidungen. Und im Übrigen auch die Frage andersrum, wann wird denn wieder geöffnet?
Über Stufenpläne könne man reden, versprach der SPD-Mann Fechner, wobei all solche Grundrechtseinschränkungen ohnehin nur möglich sind, wenn eine epidemische Notlage von nationaler Tragweite besteht. Dass es die geben kann, steht nun dauerhaft im Gesetz. Ob sie tatsächlich besteht, muss der Bundestag in Zukunft alle 3 Monate beschließen. Nina Warken, CSU.
Um es ganz deutlich zu sagen, wir stellen hier also keinen Blankoscheck aus, wie es immer wieder heißt. Im Gegenteil, der Bundestag wird stärker in den Entscheidungsprozess eingezogen.
Auch hier widerspricht die Opposition, ganz grundsätzlich die AfD, Robby Schlund.
Die epidemiologische Lage wird sozusagen benutzt, um Grundrechtseinschränkungen zu legitimieren. Deshalb plädieren wir für die sofortige Aufhebung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite.
Die anderen Oppositionsparteien dagegen tragen weiterhin einschränkende Maßnahmen mit, stören sich aber gerade deshalb daran, dass sie nur alles ablehnen oder allem zustimmen können.
Also auch Krankenhausfinanzierung, Arbeitsschutz und so weiter. Das ist doch lediglich eine Scheinbeteiligung des Parlaments.
So die linken Politikerin Ferschel. Während die Grünen zweifeln, ob die gestrigen Beschlüsse durchweg vom Gesetz gedeckt sind. Die sehen regional unterschiedliche Öffnungen je nach 7-Tage-Inzidenzwerten vor, in mehreren Stufen. Maßgeblich ist neben dem Wert von 50 Infektionen auf 100.000 Einwohner in 7 Tagen auch der Wert 100. Der steht bisher nicht im Gesetz.
Gudula Geuter über die große Mehrheit im Bundestag, die die epidemische Grundlage bestätigt. Vor einer Woche haben wir an dieser Stelle über Georg Nüßlein berichtet. Er ist Abgeordneter der Unionsfraktion und ihr stellvertretender Vorsitzender. Der Bundestag hatte Nüßleins Immunität aufgehoben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung. Nüßlein soll für die Vermittlung eines Auftrags zur Lieferung von Atemschutzmasken Geld kassiert haben. Heute dann die Nachricht, dass gegen einen weiteren Unionsabgeordneten ermittelt wird. Auch der Karlsruher CDU-Politiker Axel Fischer hat seine Immunität verloren. Und wieder lautet der Vorwurf Bestechlichkeit, wie Panayotis Gavrinis berichtet.
Das Bundeskriminalamt hat im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft München 6 Objekte in Baden-Württemberg und Berlin durchsucht. Darunter das Büro Fischers im Bundestag, Wohnungen und Geschäftsräume. Insgesamt waren rund 60 Beamte der Staatsanwaltschaft und des BKA im Einsatz. Zuvor hatte der Bundestag Fischers Immunität aufgehoben. Wie bei Nüßlein ist es die Generalstaatsanwaltschaft München, die hier die Ermittlungen führt. Es geht in beiden Fällen um den Anfangsverdacht der Bestechung und Bestechlichkeit von Mandatsträgern. Aber bei Fischer geht es nicht wie bei Nüßlein um möglicherweise dubiose Geschäfte mit Schutzmasken, sondern um Aserbaidschan. Es geht um vorausgegangene umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen, heißt es in einer Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft München, die sich gegen ehemalige und aktive Mitglieder des Bundestages richteten, die der Parlamentarischen Versammlung des Europarates angehörten. Und weiter?
Ihnen wird vorgeworfen, in der Zeit zwischen 2008 bis 2016 unter anderem Gelder aus Aserbaidschan über britische Briefkastengesellschaften mit baltischen Konten erhalten zu haben. Damit verbunden war die Aufforderung, bei Anträgen und Abstimmungen zu verschiedenen Resolutionen sowie bei der Besetzung von Funktionen und Kommissionen des Europarates Einfluss im Sinne von Delegierten des Staates Aserbaidschan zu nehmen.
Die Staatsanwaltschaft nennt keine Namen. Bekannt ist, dass noch Ermittlungen gegen die CDU-Abgeordnete Karin Strenz und den früheren CSU-Abgeordneten Eduard Lindner laufen. Im vergangenen Jahr wurden Räume der beiden durchsucht. Der Vorwurf, Strenz, Lindner und nun auch Axel Fischer sollen Geld bekommen haben, um sich für die politischen Interessen Aserbaidschans einzusetzen. Wie bei jedem Ermittlungsverfahren gilt die Unschuldsvermutung. Der Karlsruher CDU-Politiker Fischer, der seit 1998 im Bundestag sitzt, spricht von haltlosen Vorwürfen im Gespräch mit der Augsburger Allgemeinen. Und weiter, Zitat, aber das ist ja egal, meine politische Zukunft ist damit kaputt. Und Fischer ergänzt, Zitat, da haben sie was Altes ausgegraben mit Aserbaidschan. Das werde sich aufklären lassen, aber bis dahin sei sein Ruf ruiniert. Fischer hatte laut einem Spiegelartikel von 2016 Aserbaidschans Präsidenten Aliyev zu seiner Wiederwahl und zu einer, Zitat, freien, fairen und transparenten Wahl gratuliert. Internationale BeobachterInnen hatten die Wahl als undemokratisch verurteilt. Das Ergebnis stand offenbar bereits vorher fest. Die Organisation Reporter ohne Grenzen spricht zudem von unablässigem Druck durch Schikanen, Schlägertrupps, Erpressung seitens des Staates gegen JournalistInnen. Auf der Rangliste der Pressefreiheit kommt Aserbaidschan auf Platz 168 von 180.
Bestechungsvorwürfe gegen den Unionsabgeordneten Axel Fischer, der Bericht von Panayotis Gavrilis. Die Situation der Flüchtenden im Mittelmeer ist etwas aus dem medialen Fokus geraten durch die Pandemie, doch die Flucht, die für viele tödlich endet, geht weiter. Gestern etwa wurde gemeldet, dass das private Hilfsschiff Sea-Watch 3 360 aus Seenot gerettete Bootsmigranten in Sizilien an Land bringen darf. In der Vergangenheit sollen Boote der Europäischen Grenzschutzbehörde immer wieder Flüchtlingsboote zurückgedrängt haben auf dem offenen Meer mit sogenannten Pushbacks. Der Chef von Frontex steht deshalb in der Kritik. Ein von Frontex vorgelegter Bericht, konnte die Vorwürfe nicht klären. Das will jetzt eine Arbeitsgruppe des EU-Parlaments versuchen, die heute zum ersten Mal zusammenkam. Paul Vorreiter.
Die Arbeitsgruppe hatte gleich zu Beginn die zwei wichtigsten Protagonisten eingeladen. EU-Innenkommissarin Ilva Johansson und Frontex-Exekutivdirektor Fabrice Leggeri. Die stellten sich in einer Art Ping-Pong-Frage-Antwort-Spiel den 14 Abgeordneten, die in den kommenden 4 Monaten die Vorwürfe untersuchen sollen. Dabei bekamen sie Antworten zu hören, die ihnen bekannt vorkommen müssten.
I can say that there is no, and this is clear from the report of the working group, there is no policy to directly.
Ich kann sagen, dass es keine Beweise gibt, die direkt oder indirekt auf Grundrechtsverletzungen hinweisen, und das geht klar aus dem Bericht hervor. Und wir als Agentur sind den Grundrechten verpflichtet. Der Bericht, der morgen veröffentlicht und diskutiert wird, enthält keine Grundrechtsverletzungen.
Substantiated violation of fundamental rights that would be in this report.
Der Bericht, über den Frontex-Direktor Fabrice Segeré sprach, ist der einer internen Arbeitsgruppe, die 13 mutmaßlichen Pushback-Vorwürfen nachgehen sollte. In einem ersten Bericht hatte die Grenzschutzagentur bei 8 der 13 Vorkommnisse kein Fehlverhalten entdeckt. Die Informationen zu 5 weiteren Fällen sollten noch nachgereicht werden. Erwartet wird, dass beim Bericht morgen Erkenntnisse zu 2 der 5 offenen Fälle kommen werden. Im vergangenen Herbst hatten mehrere Medien, darunter Spiegel und ARD Report Mainz, eine Reihe von Vorkommnissen publik gemacht, bei denen griechische Grenzschützer mehrfach Boote mit Migranten zurück in Richtung Türkei getrieben haben sollen. Frontex-Beamte sollen dabei teils in der Nähe gewesen sein und es nicht verhindert haben. Direktor Legeri betonte dabei immer wieder, dass die griechischen Behörden an der Grenze das Sagen haben und Frontex vielmehr nur unterstützend bei der Grenzüberwachung und bei Rettungsaktionen helfe. Das Europaparlament hatte seit den Enthüllungen immer wieder den Druck auf den Frontex-Direktor erhöht, auch Forderungen nach einem Untersuchungsausschuss wurden laut, für den es aber keine Mehrheit gab. Auch den Frontex-Direktor abzusetzen wäre eine Option, doch das müsste der Verwaltungsrat, in dem unter anderem Kommission und EU-Mitgliedsländer sitzen, mit Mehrheit durchsetzen. Innenkommissarin Johansson ließ bisher davon ab, einen Antrag auf Absetzung Legeris zu stellen. In der Anhörung verwies sie auch auf ihre begrenzten Möglichkeiten.
Yes, I have the political responsibility over.
Ja, ich habe die politische Verantwortung über Frontex, aber weder ich noch jemand meiner Kolleginnen oder Kollegen haben die Kompetenz, um den Frontex-Direktor zu leiten oder ihn anzuweisen. Der grünen Europaabgeordnete Erik Marquardt ließ erkennen, dass sich die Diskussion offensichtlich im Kreis drehe.
Das ist ja ganz interessant. Die Kommission ist nicht so richtig für Frontex zuständig. Frontex ist nicht so richtig für die Auslegung dessen zuständig, was die Mitgliedstaaten machen. Und die Mitgliedstaaten behaupten, dass eigentlich alles ganz gut läuft.
Die Arbeitsgruppe des Europaparlaments steht erst am Anfang ihrer Recherchen. Denkbar ist, dass auch Frontex-Beamte oder Journalisten befragt werden, die bei den mutmaßlichen Pushbacks dabei waren oder dazu recherchiert haben. Die möglicherweise dann neuen Erkenntnisse sollen zum Schluss in eine Resolution fließen, die Konsequenzen für Frontex nach sich ziehen dürften.
Über den Auftritt des Frontex-Chef Legeri im EU-Parlament berichtete Paul Vorreiter. In Myanmar, dort gehen die Sicherheitsbehörden zunehmend mit Gewalt gegen die Demonstrationen vor. Zehntausende zeigen mit Protesten ihre Ablehnung der Militärmachthaber, die vor einigen Wochen geputscht haben. 38 Tote wurden gestern gemeldet. Holger Senzel berichtet über die Spirale der Gewalt in Myanmar.
Soldaten in Tarnuniform starren bedrohlich in die Kamera, streicheln messingglänzende Patronen, bevor sie die geladenen Magazine in ihre Sturmgewehre schieben. Hiermit werden wir schießen, warnt einer der Demonstranten. Keine Gummigeschosse, schaut her, das sind die richtigen. Dieses Gewehr verschießt 30 Kugeln in einer Minute, sagt ein anderer lächelnd. Habt ihr das verstanden? Die Internetplattform TikTok ist heute geradezu überflutet mit Drohgebärden birmanischer Militärs. Irritierend vor allem die Kindergesichter der Soldaten, die da mit ihren Waffen herumfuchteln. Finstere Videobotschaften am Morgen nach dem blutigsten Tag seit dem Militärputsch vor über einem Monat. Menschen rennen panisch vor heranstürmendem Militär davon. Tränengasschwaden ziehen durch die Straßen Yangons. Schüsse fallen. 38 Tote an einem einzigen Tag zählen UN-Beobachter. Damit stieg die Zahl der Opfer auf insgesamt 59. Mindestens, denn viele Schwerverletzte schweben nach wie vor in Lebensgefahr, von Schüssen in Kopf oder Brust getroffen. Ich kann diese Gewalt nicht länger ertragen, meldet die Mitarbeiterin des ARD-Radios aus Yangon.
To be honest, I really felt hopeless and hopeless.
Um ehrlich zu sein, ich fühle mich hoffnungslos seit gestern. Ich habe gesehen, wie Soldaten Sanitäter daran gehindert haben, sich um Verletzte zu kümmern. Sie sind in ein Krankenhaus eingebrochen und haben Leute vom Personal verprügelt. Ich fürchte, sie sind an einem Punkt, wo sie alles tun, um ihre Macht zu erhalten. Sie haben die Angst in die Herzen und Köpfe der Menschen gepflanzt. Und es wird immer schlimmer und schlimmer.
Internationale Appelle, die Gewalt zu beenden, verhallen ungehört. Das Militär scheint im Gegenteil mit jedem Tag brutaler gegen die Massenproteste vorzugehen. Douayé, es ist unsere Aufgabe, skandieren die Demonstranten in den Straßen. Ziviler Ungehorsam als Bürgerpflicht. Zehntausende marschieren auch heute durch die Straßen Yangons, Mandalays und Naypyidaws. Wir sind wie Wasser, ist einer ihrer Slogans. Ihr könnt uns nicht stoppen. Alle unsere Zukunftspläne und Träume sind jetzt erst einmal dahin, sagt ein 26-jähriger Student, der am Goethe-Institut in Yangon Deutsch lernt Aber es gibt jetzt Wichtigeres.
Ja, ich habe Angst und Sorge und manchmal bin ich traurig. Aber kann mir nicht ändern. Alle diese Gefühle werden weg, wenn wir die Revolution gewinnen. So, wir haben keine Wahl.
Auch Journalisten werden zunehmend an der Berichterstattung gehindert oder inhaftiert und angeklagt. Schockierende Bilder von Blut und brutaler Gewalt finden über soziale Medien ihren Weg in die Welt. Westliche Nationen, inklusive der USA, erwägen härtere Sanktionen gegen Myanmar. Die Militärjunta ließ eine UN-Beobachterin trotzig wissen, sie sei bereit, jeglichen Sanktionen und jeder Isolation zu widerstehen. Aus dem Hauptquartier von General Minh Aung Hlaing wurde der Satz übermittelt: Wir haben gelernt, mit nur wenigen Freunden zu marschieren.
Aus Singapur der Bericht von Holger Senzel. Und zum Ende der Sendung kommen wir noch einmal zum Brexit. Der ist vollzogen und das eigentlich schon seit über einem Jahr. Doch bis Ende 2020 galt eine Übergangsregelung und damit war fast alles wie vorher. Die gilt nun nicht mehr. Aber an einigen Orten eben doch, nämlich zum Beispiel an der sensiblen irisch-nordirischen Grenze. Dort gibt es weiterhin keine Kontrollen. Dafür aber müssen aus England nach Nordirland über die See eingeführte Waren kontrolliert werden, auf die Einhaltung von EU-Standards. Nordirische Supermärkte klagten unter anderem auch deshalb schon über Versorgungsprobleme in den vergangenen Monaten. Hier gilt diese Übergangsregelung, sie sollte Ende März enden. Jetzt aber hat London sie verlängert und geht damit in der Nordirland-Frage ein weiteres Mal einseitig vor. Der Bericht von Christine Heuer.
Die Briten tun es schon wieder. Zum zweiten Mal in einem halben Jahr verstoßen sie gegen das Nordirland-Protokoll im Brexit-Vertrag mit der EU. Im September erließ die Regierung Johnson mit ihrem Binnenmarktgesetz einfach mal so neue Regeln für den Grenzverkehr auf der irischen Insel. Damit breche man internationales Recht, räumte Nordirland-Minister Brendan Lewis damals ein. Derselbe Brendan Lewis, der gestern im Unterhaus ankündigte, dass London die Übergangsfrist für Grenzkontrollen eigenmächtig verlängert.
We've heard the concerns that have been raised by people and businesses in Northern Ireland.
Wir hören die Sorgen der Menschen und Betriebe in Nordirland. Deshalb machen wir weiter mit zeitlich begrenzten Maßnahmen. Das hat einfach damit zu tun, dass mehr Zeit nötig ist, um neue Anforderungen zu bedienen.
The simple reality that there is more time needed to adapt to and implement new requirements.
Es geht um Kontrollen von Lebendtiertransporten und Lebensmitteln an der Grenze zwischen dem britischen Nordirland und EU-Mitglied Irland. Um den Handel mit ihnen aufrechtzuerhalten, hatten sich London und Brüssel auf Erleichterungen geeinigt. Unternehmen und Logistiker müssen weniger Papierkram erledigen, allerdings nur vorübergehend. Ende des Monats läuft die Übergangszeit aus. Selbst mit den Ausnahmeregeln kamen in Nordirland allerdings viel weniger Lebensmittel an als üblich. Supermarktregale blieben leer. Die Nordiren ärgern sich. Deshalb wurde bereits über eine Verlängerung der Übergangsfrist verhandelt. Nun aber dehnt England sie eigenmächtig bis Oktober aus. Ein klarer Rechtsbruch, empört sich der irische Außenminister Simon Coveney. Die britische Regierung bricht das Nordirland-Protokoll und ihre Verpflichtungen schon wieder. Die EU muss sich nun überlegen, wie sie reagiert.
Again. And the EU having to then consider how they respond to that.
Brüssel ist sauer. Was meinen Sie, wäre los, wenn die EU das getan hätte? Fragt die irische EU-Kommissarin Mairead McGuinness rhetorisch. Kopflos reagieren wollen die Europäer aber nicht.
I think there will be a measured response, and equally we will be, if you like, the adults in the room here.
Es wird eine wohlüberlegte Antwort geben. Wir werden die Erwachsenen sein in den Verhandlungen, die weitergehen müssen. Die jüngste Entwicklung ist allerdings alles andere als hilfreich. Für die britische Seite verhandelt neuerdings David Frost darüber, wie der Handelsvertrag konkret umgesetzt werden soll. Der Counterpart von Michel Barnier im monatelangen Ringen um den Vertrag gilt als besonders harter Hardliner gegen die EU. Viele denken deshalb, dass es beim jüngsten britischen Zug nicht allein um die Handelsprobleme der Nordiren geht, sondern dass London ein politisches Signal aussenden möchte, dass Global Britain der EU nämlich um kein Jota nachgeben wird, wenn es um die eigenen Interessen, das eigene Land geht.
Die britische Regierung verlängert einseitig die Übergangsfrist an der irisch-nordirischen Grenze. Der Bericht aus London von Christine Heuer. Und das waren die Informationen am Abend. Ich darf Sie noch auf unsere Kommentare hinweisen. Ab 19.05 Uhr zu den Corona-Lockerungen, zu Myanmar, die Macht der Gewehre und zum Rekordverlust bei der Lufthansa. Am Mikrofon bis hierher Bastian Brandau. Danke für Ihr Interesse und Ihnen noch einen schönen Abend.